Ein kräftiges Aloha Kalle, der Coke hier. Grüße dich, wie geht's?
Gut, geht's jetzt endlich wieder. Es ist eine Ewigkeit her, dass wir uns gehört haben und ja, also endlich geht's wieder gut.
Absolut. Seit Wochen kündigst du an. Ich komme in deine Podcast-Serie, aber sehr, sehr gerne, mein lieber Kalle. Wir haben ja festgehalten damals, so ab und an muss man ein Update geben. Ja, was da los? Wie geht's dir? Wie geht's mir? Was machen wir denn da so? Ich verfolge ja, was du da so betreibst mit deinen Age-Groupern und Profis in den Talkrunden. Da geht einiges, da geht's voran. Interessante Themen, du hast dich ein bisschen breiter aufgestellt. Aber ich würde jetzt erstmal gern dich abholen, wo du bist. Also mein letzter Stand war ja Ende der Saison, Oktober, November. War noch ein Rennen geplant, was dann nicht zustande gekommen ist aus gesundheitlichen Gründen. Und dann ging es so ein bisschen achterbahnmäßig, ist das richtig?
Ja, also definitiv, also eigentlich nicht achterbahnmäßig. Eigentlich war das dann irgendwie alles schon klar, aber nicht so richtig klar. Und das hat viele Gründe. Und jetzt ist es ja so, wir nehmen eigentlich auf. Und da wollen wir natürlich voll transparent sein, kann ich auch zugeben, weil das natürlich auch immer ein Thema ist. Es war ja nach der Sache mit Texas, stand ja irgendwie überhaupt im Raum, ob ich wieder leistungsfähig sein kann. So. Und in dem Atemzug habe ich natürlich, weil ich dann auch Lehramt studiert habe, den Vertrag unterschrieben an der Schule, wo ich in Sachsen-Anhalt partiell einen Tag, manchmal zwei Tage Lehrer war. Und warum ich das jetzt sage, also dieser Vertrag hat geendet mit der Vorbereitung Ironman Texas Anfang März, weil ich natürlich dachte, okay, jo, da fliegst du mal irgendwo in Ferien noch ins Trainingslager und im März gehst du dann rüber nach Texas und machst dann schön 6 Wochen Heat Prep dort, wo ich das machen wollte. Was natürlich ist, das, was ich nicht beachtet habe, der Sommer, da lief gut in den Schulen, das war alles entspannt, aber der Winter, da ist man natürlich viel mehr Keim ausgesetzt. So, und das hat mich dann natürlich in gewisser Art und Weise vor Herausforderungen gestellt. Das ist aber eigentlich jetzt nicht der Grund, warum das so lief, sondern es ist so, durch 20 Jahre Leistungssport, also normalerweise ist es so, es gibt relativ dicke Leute, die das kriegen oder Leute, die Stress haben. Da gibt es Leute, die haben eine genetische Vordisposition, da gehöre ich wahrscheinlich mit dazu. Aber Leistungssportler bekommen das auch relativ oft, Herzrhythmusstörung. Also zum Beispiel kann man sich angucken, habe ich auch sehr viel drüber geschaut, YouTube, der hat das relativ offen dokumentiert, Richard Murray. Der hatte das 2020 vor Olympia. Und es war quasi nach dieser ersten Erkältung, war klar, okay, diese Herzrhythmusstörung ist jetzt wieder da. Ich hatte die dreimal irgendwie vor dem Ironman Texas damals, ist die mir aufgefallen. Da war die jetzt 2 Jahre eigentlich nicht da. Und vor diesem Rennen in Südafrika, von dem du sprichst, im November, war die eigentlich jeden Tag einmal so da. 5 Minuten, mal 10, mal 20. Wir können gleich mal drauf eingehen, wie sich das verhält und wie sich das auswirkt. Und da war es dann natürlich so, du kannst mega schwer dein Training steuern. Das ist einfach mega tricky. Und da habe ich das aber alles noch gehandelt. Und wir können auch gleich eingehen, warum das echt wichtig ist, dass Athleten sich da kontrollieren und so weiter. Und dann war halt eigentlich ab November, deswegen, also es mag jetzt auf Strava nicht so aussehen, aber ich bin absolut glücklich, wenn ich sage, das sind gerade die besten 3 Trainingswochen seit 4. oder 5. November, dann ist das mein Ernst, weil ich kann endlich mal konstant trainieren und mein Herz ist im Rhythmus und ich habe keinen Stress mit meinem Herz und das ist mir wichtiger als alles andere. Und also diese Herzrhythmusstörung im Leistungssport, die nimmt zu. Und das ist natürlich, ja, also ich kann später gesundheitlich darauf eingehen, warum das so passiert. Mittlerweile bin ich da vielleicht auch Experte in meinem Fall oder auch habe viel gelernt darüber und bin froh, dass das jetzt weg ist.
Alles klar, jetzt müssen wir aber eine ganze Menge aufdröseln. Das ist ja viel Input. Also wir gehen nochmal in den Herbst zurück. Ne? Du bist hin und wieder mal in der Schule und hast dir irgendwas eingefangen. Irgendeine Erkältung halt, nennen wir es mal Erkältung. Ob Grippe oder Erkältung. Ich glaube, später hattest du nochmal eine richtige Grippe. Das ist nochmal richtig down gelegen, ne? Okay, fängst dir was ein und dann merkst du, okay, irgendwas ist mit meinem Herzen wieder nicht in Ordnung. Wie merkst du das? Wie stellt sich das dar? Woran machst du es fest?
Also es hat nicht nur was mit der Grippe zu tun, es sind alles mögliche Trigger, ne? Also Training kann Trigger sein, Zucker kann Trigger sein, ein falscher Atemzug kann ein Trigger sein, irgendeine Auseinandersetzung kann Trigger sein, bei mir war es meist kalte Luft, aber natürlich, weil das Immunsystem, wie du sagst, schon vorgeschwächt ist durch eine kleine Erkältung. So, und du gehst laufen, läufst 5 Minuten, 120 Puls und auf einmal, bam, 150. Und dann bist du da drinnen, dann setzt du dich irgendwo hin in den Rasen, massierst deine Lymphknoten, machst irgendwelche Atemübungen, trinkst kaltes Wasser, versuchst das irgendwie wegzukriegen, mal kriegst du es in 5 Minuten weg, mal in 20. So,
dann reden. Bleibt es dann bei 150, wenn du dir aufgehört hast, die Belastung? Ja. Oder wie ist das?
Genau, also bei mir, ja, also bei mir war es ein Vorhofflattern, ausgelöst durch einen Vorhofflimmern, aber schöne 150 in Ruhe und was auch immer. Du sitzt dann da und hast 150 Puls.
Okay.
Aber diese 150 Puls, können wir darauf eingehen, sind bei mir eigentlich in der Vorkammer 300 gewesen. Also mein Herz war schon schlau, bei 300 würde das Herz kollabieren, hat das aber auf 150 gedrosselt, die in der Hauptkammer ankam. Im Vorhof sind das eigentlich 300 Schläge in der Minute, deswegen ist das schon stressig.
Mhm. Okay, das klingt auf jeden Fall so, dass es nicht cool ist, ja, und es klingt auch nicht unbedingt so, dass man da gut trainieren kann. Von daher wirst du dir überlegt haben, was machst du jetzt damit, ne? Also so kann man es ja nicht lassen, zumal wenn es dann häufiger wird.
Genau, so, es wurde halt dann halt häufiger, es ist natürlich auch für den Umfeld, ne? Du kommst halt vom Laufen, vom Radfahren nach Hause, legst dich erstmal wieder hin und musst erstmal deinen Puls wieder runterkriegen. Und das halt irgendwie jeden Tag einmal, manchmal auch zweimal, so, und dann habe ich mir halt 2, 3 Kardiologen gesucht und das ist aber schwer genau zu identifizieren, ne, was es halt ist, weil wenn du halt zum Kardiologen gehst, dann hast du es halt gerade nicht. So.
Na klar, das ist der Klassiker. Du gehst ja auch zum Arzt, wenn der Rücken wieder gut ist und nicht, wenn du im rechten Winkel auf dem Boden liegst.
Genau, so, und dann war ich aber glücklicherweise am IRT. Und da wurde halt eigentlich schon gesagt, okay, die haben sich die ganzen Daten angeguckt, haben sich auch bei den Beschreibungen ernst genommen und haben gesagt, okay, da muss was gemacht werden und wir machen das. Die können das natürlich nicht selber machen, sondern haben mich verwiesen auf eine Uniklinik und da hatte ich geplant für Ende Januar einen Termin. So, und den wollte ich auch wahrnehmen. Dann gehst du natürlich noch mal zu Hause, holst dir 5 Meinungen ein. Manche sagen, das ist ein riesengroßer Eingriff und so weiter und so fort. Und ja, dann überdenkst du alles noch mal, dann hast du da Stress, hast du hier Stress und nebenbei versuchst du so ein bisschen zu trainieren. Also das, was geht, weil als Leistungssportler musst du ja trotzdem, dass du das hast, du kannst nicht 3 Monate nichts machen. Ne? Der Körper ist halt 20 Jahre gewohnt, über Gas zu gehen. Also musst du die Dinge auch in Bewegung halten. So, also du hast 2 Hürden, du darfst das nicht auslösen, aber du musst auch trainieren.
Okay. Ob wir den Prozess dann Training nennen oder Bewegung, ist dann eine Definitionsfrage. Aber richtige Belastung hast du ja dir nicht gegeben. Das ist ja, wäre ja kontraproduktiv.
Genau.
Wenn du schon sagst, du darfst es nicht auslösen, logisch.
Na, das ist halt interessant. Im IRT haben wir halt eine VO2 Max-Session gemacht. Ne? Also so vorher hatte ich selbst beim Spazierengehen, aber da haben wir an dem Tag irgendwie, um das auszulösen, wirklich richtig reingehalten. 3x, 10x, 30, 30 bei 500 Watt. Und es ist nichts passiert.
Ja, Klassiker, wunderbar.
So, und was dann endlich, den Termin musste ich bei der Klinik absagen, weil pünktlich zu meinem Schwimmseminar habe ich mir am Mittwoch vorher die Grippe eingefangen. Und dann war es so, dass ich am Donnerstag vor dem Schwimmseminar, was wir abgehalten haben, also war ich draußen spazieren und hatte danach 6,5 Stunden oder 7 Stunden 150 Puls. Und
Mit Grippe.
Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Ich fahre jetzt ins Krankenhaus. Das ist mir jetzt hier zu heikel.
Ja, da kriegt man ja Angst, ne? Weil Herz ist so eine Sache, ist anders als Rücken. Bei Rücken weißt du, du kannst dich gerade nicht bewegen. Okay, aber bei Herz kriegt man Angst. Das ist nicht cool.
Genau, und dann bin ich halt in die Klinik gefahren, wo glücklicherweise Leipzig von Christian Zimmermann die Frau arbeitet, auch noch genau auf der Station. Und dann habe ich dort geklopft. Das war eigentlich Glück. Also, das war, hieß Chest Pain Unit. Und die hatten an dem Tag wenig zu tun. Und dann haben die mich dort untersucht. Und dann der Arzt war echt sehr, sehr kompetent und hat innerhalb von 10 Minuten festgestellt, was es ist. Und hat gesagt, naja, mit der Grippe, wir machen morgen den Eingriff. Da habe ich gesagt, boah, ich bin richtig platt, den Eingriff jetzt hier zu machen. Ich würde erstmal gern wieder gesund werden. So, und dann hat man meinen Willen, so ein bisschen ist man dem nachgekommen. Aber wenn man im Endeffekt habe ich quasi dann dort im Krankenhaus 5 Tage liegend Ironman gemacht. Die haben mich zwar vollgepumpt mit Medikamenten und so weiter, aber unter 130 haben sie meine Frequenz nicht gekriegt. 5 Tage am Stück.
Das ist die ganze Zeit so geblieben.
Ja.
Geiles Training eigentlich, ne?
Ja, das stimmt. Also, so. Und
Kardiologisch jetzt, also der Rest vom Bewegungsapparat hatte natürlich frei, ne? Ist klar.
so. Und dann sollte ich ihn wieder entlassen werden am Dienstag, weil da gab es dann mal 5 Stunden, wo das Herz bei 60 war. Dann haben sie mich zur Oberärztin gefahren und alleine dieses Fahren im Rollstuhl, schwuppsiwupps, war aber wieder bei 150. So.
Yeah.
Und
Okay.
dann hat die gesagt, ihr reicht's jetzt, ich werde dich entlassen. Wir haben jetzt hier 5 Tage uns das Theater angeguckt. Und sie kann das nicht mehr verantworten, weil jetzt sind noch alle Herzzellen, es ist alles gesund, es ist alles top. Aber liege ich noch 14 Tage zu Hause mit der Frequenz, kann sie nicht garantieren, dass alles heil bleibt. Morgen ist Eingriff.
Okay.
Genau. So, dann hast du ja gerade beschrieben, da wird dir ein bisschen Angst. Da war ich halt dolle dankbar, dass ich eine Krankenschwester, die ich gerade beschrieben habe, dort kenne. Dann rufst du die an oder rufst den Freund an und fragst, okay, du arbeitest seit 10 Jahren da, wie man sind denn an der Sache draufgegangen?
Nee, nicht viele, 3, 4 vielleicht.
Die hat gesagt, gar keiner, den sie kennt. So, und dann?
Den sie kennt, den sie persönlich kennt.
Nein, also.
Okay, nein, Spaß beiseite. Jetzt wollen wir mal seriös bleiben, ist eine ernste Sache. Aber die mussten richtig ran ans Herz operieren, bedeutet das. Also minimalinvasiv, denke ich. Nur ein kleines Loch gemacht oder
Ja,
wie?
du gehst halt in Katheter rein im Oberschenkel, also der Eingriff dauert nur
Über einen Katheter.
genau eine halbe Stunde.
Und
Dann landest du halt
ja.
durch die Körpervene im rechten Vorhof und dann durchstechen die halt die Herzwand vom rechten Vorhof zum linken Vorhof und im linken Vorhof verbrennen die halt diese Stellen oder vereisen die und dann ist alles wieder easy.
Die Stellen, die quasi die zusätzlichen Schläge auslösen, also so
Ja, genau.
Unterbrechung der Erregungsleitung, kann man
Nee,
sich's
das sind
vorstellen.
keine Unterbrechungen, das sind zusätzliche Erregungsleiter.
Ja, aber die werden quasi stillgelegt, die zusätzlichen, ja. Weil das ist, man kennt es ja auch manchmal, hat man so bei Leistungsdiagnostiken, wenn nach Abbruch der Maximalbelastung, dass dann das Herz beim Runterfahren hin und wieder so eine Extrasystolen auslöst. Das ist noch so im Bereich des Tolerierten. So manche Ärzte gehen da ein bisschen fest und manche sind da ganz cool. Das ist aber nicht das Gleiche, ne? Das ist, also dass du da so eine Salve nochmal zusätzlich reinballerst, unrhythmisch. Das passiert bei mir hin und wieder dann mal. Wurde zumindest schon ein paar Mal gemessen. Und das ist, glaube ich, unproblematisch. Da habe ich dann mich auch viel belesen, ob das ein Problem darstellt. Und das ist es nicht. Du hattest ja die Erregung von der anderen Seite, glaube ich.
Genau, das,
Also.
ja, da ist es unproblematisch, weil das halt alles ja trotzdem noch im Rhythmus ist. Dieses Vorflimmern, Vorflattern ist halt problematisch, weil das halt zu einer Untervorsorgung kommt. Ne? Also es kann sich halt Blut stauen und so weiter. Also ein Leistungssportler oder jemand, der sehr aktiv ist, der kann damit eigentlich auch sein Leben lang leben, ist jetzt kein Risiko. Aber grundsätzlich, so wie wir in der Häufigkeit, wie es dann halt bei mir war, und wenn du weiter Training machen willst, du kannst halt nur dein Training steuern. Du weißt nicht, wann es kommt, du weißt nicht, wie es kommt. Du bist permanent da drinne, dann bist du mal nicht drinne, dann kriegst du eine Erkältung. Das ist einfach nicht okay. Und deswegen
Ja,
gibt es
du
halt.
kannst es ja auch mal ein bisschen dramatischer denken. Du kannst nicht nur dein Training nicht steuern, du kannst eigentlich dein Leben nicht steuern.
Ja, na
Ja,
doch.
also wenn du mit 150 Puls, ich weiß nicht, ob du da entspannt Kaffee trinken kannst mit der Familie. Also stelle ich mir schwierig vor. Ich würde die ganze Zeit auf meine Uhr gucken und fragen, Scheiße, stimmt das jetzt? Dann habe ich die Hände an der Halsschlagader und checke und oh, das ist doch uncool, ganz ehrlich.
Ja, das ist eigentlich interessant, dass du das sagst. Das kriegt man gar nicht mit, ne? Aber irgendwie nach Weihnachten, nach Silvester war ich bei Christian Zimmermann zu Besuch und habe halt genau das, was du gemacht hast, ne? Weil ich da irgendwie, keine Ahnung, wir sind dort raus ins Kalte und da hatte ich das so eine Minute und dann checkst du hier den Puls und so. Und er wusste das so halb. Ich habe das natürlich alles so ein bisschen nicht öffentlich gemacht, weil natürlich das einen belastet. Jetzt kann ich darüber reden, weil das erledigt ist. Aber wenn du nicht weißt, wie das Ganze halt sich auswirkt und was dann kommt, dann ist es halt schwierig, darüber vorher zu reden, wenn du selber nicht weißt, was es genau ist.
Naja, na klar. So, und hast du es dann, kannst du es nachvollziehen, wenn du Puls nimmst an der Halsschlagader oder am Handgelenk oder merkst du das dann nicht? Du siehst es nur über ein Pulsband.
Nee, du merkst das sofort. Also ich habe das sofort gemerkt, wann ich wieder da drin war und wann es da war. Also sofort, ja. In dem Moment, wenn es losging, zack, ist wie so ein Lichtschalter an und feuerfrei.
Fühlst du dich da so ein bisschen unter Strom so? Oder ich stell mir vor, wenn ich 150 Puls habe, bin ich kurz unter Maximum. Das wäre nochmal eine andere Qualität. Ne? Bei dir geht der Herzschlag theoretisch noch höher. Also Du musst doch einen hochroten Kopf kriegen, wie viel Blut da gepumpt wird, oder?
Nee, das ist ja genau das Problem. Das Blut wird ja nicht gepumpt, weil es unrhythmisch ist. Also das ist das, was du sagst, ist ja richtig.
Ach so, durch dieses Flattern, jetzt stelle ich es mir so vor, ja, dann drückt das Herz nicht richtig das Blut weiter.
Genau, und das ist das Problem.
Es schlägt nicht richtig, sondern es schlägt nur leicht quasi. Also wie soll man das in Worte fassen? Aber ja, ich kann es mir jetzt vorstellen, okay.
So, und
ist ja gar nicht gut.
Nee, du hast dann in irgendeiner Art und Weise, ich hatte immer so Atemnot, ne? Also es ist so wie so VO2-Max-Training, obwohl es kein VO2-Max-Training ist.
Nee, ja. Also aber unter Mangel trainiert quasi das Leben, unter Mangel, Versorgung, super.
Ja, und dann kriegst du halt noch so Aussagen wie, durch ihre 20 Jahre Leistungssport ist ihr Herz so riesig geworden, dass es krankhaft riesig ist. So. Nach dem eigenen.
Ja, das sagen Ärzte ja sofort.
Nee,
das
ist ja, aber trotzdem, aber da kriegst du, deswegen war ich jetzt auch, also hat das noch ein bisschen gedauert, das habe ich jetzt auch noch abklären lassen, dass dem halt nicht so ist. Aber solche Aussagen, die reißen halt dann schon erstmal quasi die Füße unter dem Boden weg.
Ja, aber da muss man echt auch als Arzt mal vorsichtig sein, was man da sagt, ja. Also ich hatte zum Beispiel vor über 20 Jahren mal nach so einer Leistungsdiagnostik diese Extrasystolen, ja. Und die MTA, die das damals gesehen hat, die ist ein bisschen unruhig geworden und hat mich zum Kardiologen geschickt. Das war zufälligerweise auch ein Professor von der TU Chemnitz, wo ich studiert habe. Dann bin ich zu dem hin. Und der hat mir eigentlich ohne weitere Nachfrage, ohne ordentliche Anamnese, hat er mir ein 24-Stunden-EKG verpasst, ne, und hat es danach ausgewertet. Und in dem Auswertungsbogen standen gruseligste Sachen. Also wirklich, wirklich gruselig. Wer das für ernst genommen hätte, der hätte mich sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Da stand ausgeprägte Herzinsuffizienz, 250 Herzpausen wurden gemessen. Schlagaussetzer. So, und dann gucke ich weiter runter in die Fußnote. Definiert ist das mit einem Abstand zwischen den Herzschlägen von mehr als 2 Sekunden. Wenn du einen 29er Ruhepuls hast, passiert es relativ häufig. So, und das war für den quasi seine Standarddiagnose. Der Typ ist herzkrank. So. Und das ist natürlich dann nicht sehr schlau, ja, und auch nicht sehr reflektiert. Und ich habe das dann einfach abgeheftet und ignoriert. Also das ist ja Bullshit. Und ich habe auch keine Herzinsuffizienz und es ist auch alles gut. Und ich werde auch nicht morgen früh nicht aufwachen.
Genau, wie gesagt, also da muss man definitiv aufpassen. Und die Sache ist, also man musste den Eingriff jetzt machen. Das war definitiv richtig. Ich kann auch wirklich jeden irgendwie in so einer Art und Weise, dass man sich feststellt, also so wie du sagst, versuchen, also erstmal sich gute Meinungen zu holen. Das ist echt schwierig. Also ich hatte auch 3 Kardiologen, die haben mir richtigen Schrott erzählt, was du gerade sagst.
Und es geht schnell, weil die halt nicht mit dem du bist ja ein Sonderphänomen als Mensch. Ja, normalerweise geht man zum Herzdoktor, wenn man, ohne das despektierlich zu meinen, wenn man fett oder alt ist, weil die haben Herzprobleme. Ja, also ein junger Mensch, der überdurchschnittlich fit ist, der geht ja nicht zum Herzdoktor. Das ist, wahrscheinlich sehen die so einen Menschen wie dich alle 3 Jahre mal.
Naja, es gibt halt schon Spezialisten, ne? Deswegen war ich ja zum Beispiel in IAT und war auch in Hamburg bei dem Kardiologen, der so mit Profi-Radsportlern zusammenarbeitet, die halt ordentlich Volumen
Ja.
trainieren. Und das halt, was du sagst, da gibt es halt natürlich nicht viele, weil der Leistungssportler an sich ist ja auch eine Randgruppe. Also es sind ja nicht so viele Menschen in Deutschland oder auch in Europa.
Absolut, na klar.
So, und deswegen ist das erstmal cool. Und jetzt habe ich noch eine Woche, wo ich so ein bisschen das ruhiger angehen lassen muss. Wir sind jetzt 7 Wochen danach. In der 8. Woche danach kann ich wieder mit Intensität loslegen. Und daher sieht das Training noch etwas vermindert aus. Und nächste Woche sind die 8 Wochen nur dann um. Und dann kann es wieder losgehen. Also
Alright,
richtig
also
jetzt sind
können wir
wir
mal
trotzdem bei
die.
15, 16 Stunden schon.
Ja, okay, kommen wir gleich zu. Jetzt können wir nämlich die Krankenakte mal schließen. Ja, wir sagen jetzt mal Strich drunter gesund. So, und jetzt gucken wir mal auf die sportliche Perspektive, Kalle. Wenn du jetzt ehrlich zu dir bist, du hast ja im Prinzip von, na, ging es im Oktober oder erst im November los mit den Schwierigkeiten, bis jetzt nicht wie auf Profiniveau trainiert. Was macht das mit der Saison?
Naja gut, da müssen wir jetzt ehrlich sein, ne? Vor Juli, August, klar kann ich mich jetzt hier irgendwo an die Startlinie stellen. Also erstmals ist es eine andere Situation als damals, weil ich, also du musst dir halt vorstellen, muskulär bist du eigentlich fitter, aber irgendwie deine Lunge, so wie das vielleicht jetzt eher Altersklassenathleten kennen, deine Lunge ist noch nicht so, ne? Deine Sauerstoffaufnahme und so, das alles ist nicht so ökonomisiert, wie das ist. Aber muskulär bin ich
Ja, das
eigentlich.
geht ja eigentlich schnell. Herz-Kreislauf kriegst du in 6 Wochen fit.
Genau, so das hoffe ich. Nein, aber ich sag mal, ich rede jetzt von Juli, August und das große Ziel ist halt Hawaii. Und dann würde ich natürlich auch ehrlich so, ne? Also jetzt, ich werde dieses Jahr 37, jetzt ist das so. Und welches Rennen ich am Ende mache und wie viele Rennen, das mache ich gerade aktuell für mich, ne? Und für das Ziel Hawaii. Aber sonst ist das jetzt, also das ist halt eine Liebe, ne? So. Und deswegen muss man sich halt jetzt schon darauf fokussieren, okay, welche Rennen macht man, damit man sich hoffentlich den Traum von Hawaii 2026 erfüllt. So, und deswegen ist es so, dass ich jetzt denke, dass Rennen vielleicht vorher irgendwelche lokalen Sachen, aber international erst im Juli, August, weil jetzt muss ich auch mal erstmal ein bisschen Form wieder aufbauen.
Ja, so sieht das aus. Also muss man ja mal knallhart analysieren, ne? Also mit Verlaub von Run Walk läufst du natürlich kein Marathon in 2,40, ne? Das braucht dann noch schon noch ein Stück.
Ja,
Also
also das
du sagst,
One-Walk ist natürlich dafür da, dass der Puls halt schön tief bleibt, ne? Das für die Hörer so. Aber klar, 2,40 Marathon ist dort weit weg.
Das ist das Ding. Und du sagst, klar, die Vision, der große Traum von Hawaii, wenn es weiterhin alle 2 Jahre nur ist, setzt einen ja ganz schön unter Druck, ne? Weil dann hättest du eigentlich nur noch diesen Qualifikationszeitraum, um es für 26 zu buchen. Wie lang geht der? Ich weiß es überhaupt nicht. Hat man noch das Frühjahr dann? 26? Ja, schon, ne?
Bis Juli 26. Frankfurt ist immer das, sag ich mal so, roundabout letzte Rennen.
Ist der Cut. Ja, okay. Also, ja, wenn du sagst, du bist im Sommer fit, 2 oder 3 Versuche hat man, oder?
Ja, aber vielleicht ein oder zwei richtig. Also es gibt ja auch Rennen im November und Dezember. Und Ironman dauert ja ein bisschen länger. Und wie gesagt, ich habe ja Lernen studiert, ich mache das auch gerne, aber ich habe halt gemerkt, jetzt auch, das funktioniert, egal wie gut man das macht, aber den Winter, also ich, ne, jemand anders kann das sein, aber das handelt man nicht. Also ich kann mir vorstellen, das später irgendwann zu machen und das ist auch cool, aber jetzt in den Anbetracht auf das Ziel mit Hawaii muss ich das nochmal etwas pausieren lassen.
Naja, das Ding ist, wenn du dich halt Bakterien und Viren aussetzt und mit einem Open-Window-Effekt gerade in die Klasse kommst, dann ist natürlich besonders schwierig, ne? Wenn du morgens trainiert hast, dein Immunsystem ist danach 1,5 bis 2 Stunden ein bisschen runtergefahren, ja, dann wird es natürlich extrem schwierig, ja. Also, und die Zeit wird auch knapp, ja? Wahrscheinlich bist du eh schon ein bisschen anfällig gewesen. Es kann ja auch mit dieser Herzgeschichte auch zusammenhängen,
ja, dass du definitiv nicht gut
bei 100% Immunsystem warst. Ne?
Das, der ganze Körper ist ein System, ne? Und das geht alles zusammen. Mhm. Und wie gesagt, aber trotzdem jetzt das Fokus wieder Training und da den Freiraum auch nutzen, dass der Körper auch wirklich mal Regeneration hat. Das ist ja, was viele Altersklasse-Athleten dann auch immer vergessen oder auch gar nicht können, weil sage ich mal, ja, Training und dann zur Arbeit hasseln und so weiter, ist ja, sagen ja, haben ja andere Profis auch schon gesagt, ist ja im Endeffekt das, was irgendwie nicht die richtige Regeneration ist und was ja viele Athleten auch vor riesigen Hürden stellt.
Da, absolut. Da würde ich mal noch einen Verweis bringen. Du weißt ja, ich gucke hin und wieder mal die YouTube-Videos von Lionel Sanders. Ja, und er hatte letztens ein Video herausgebracht, typisches Muster, alles kritisch hinterfragend und auch in Frage gestellt, was er bisher gemacht hat, und ging dann auf dieses High-Volume-Training ein, was er versucht hat, wahrscheinlich beeinflusst von den Norwegern, dass er das auch mal machen wollte, weil er dachte, das braucht er. Und genau da kam er dann am Ende raus, dass seine regenerativen Tage, seine lockeren, seine easy days mit 4 bis 5 Stunden Training vollgepackt waren, damit er seine Wochenstunden schafft. Und das hat er jetzt abgeschafft und setzt wieder mehr auf Regeneration und macht sogar ganze Tage einfach nichts. Ja, das ist auch so ein Side-Thema, was man mal nochmal in den Fokus rücken sollte. Regeneration ist wichtig, weniger ist manchmal mehr. Aber auch mehr ist manchmal mehr. Das ist der schmale Grat, auf dem man sich bewegt, oder?
Ja, definitiv. Das muss man halt herausfinden. Ich habe auch in den Anbetracht dessen so die Fragen gestellt, so, also mir selber. Also das natürlich auch, muss man doch mal mit anderen Trainern besprechen. Es gibt ja diese klassischen, sage ich mal, Tage, wo du 3 Einheiten machst, ne? Aber dann zum Beispiel, wenn man sich das Training so ein bisschen bei Sam Langlo und so anschaut, der macht ja immer nur in Anführungsstrichen 2 Einheiten, aber die alle immer sehr lang. So, also weißt du, entweder irgendwie 4 oder 5 Stunden Rad und dann noch 6 Schwimmen oder so. Also das immer nur auf 2 und dadurch gewinnst du ja auch mehr Regeneration, ne? Weil du nur 2 Einheiten hast. So, aber das, was du halt sagst, 4 ist 4, da musst du das erstmal, musst du ökonomisiert sein, um das überhaupt hinzukriegen, ne? Also, aber du sparst dir zum Beispiel, wenn du das halt nur 2 Einheiten hast, dann gehst du halt nur 2 Mal am Tag los. Und nicht 3 Mal so, ne? Das ist ja so, hast du mehr Regeneration innerhalb des Tages. Also Thema Regeneration, was du sagst, ist ein Riesenthema und ist, glaube ich, auch aktuell dann wirklich der Schlüssel für die Weiterentwicklung.
Diese Gedanken habe ich selbst in meinem Training regelmäßig, ja, wenn ich zum Beispiel auf einem Wochenendtag Rad und Laufen auf dem Programm habe, ja, weil ich habe ja so einen Trainingsplan, den ich hin und wieder mal so anschaue, nicht befolge, aber anschaue. So, und dann bin ich natürlich in der Situation, ich muss den Tag auch möglichst effizient gestalten, will auch natürlich noch meine anderen Lebensbereiche vollkommen erfüllen, ja, Familie und ein bisschen was zu tun im Haushalt ist ja auch hin und wieder. Und da überlegst du, wenn du laufen bist, ob du nicht in dem Moment lieber eine halbe Stunde dranhängst, als dich abends nochmal aufs Rad zu setzen. Ist manchmal effizienter, ja, in meinem kleinen Maßstab. Da mache ich nicht eine Stunde Lauf, eine Stunde Rad, sondern vielleicht 1,5 Stunden Lauf und bin dann genauso happy und sage, es war ein guter Trainingstag, Haken dran. Ja, hab aber am Ende mehr Lebenszeit gewonnen an dem Tag. Ja, also das ist klar, wenn du das dann hochtransponierst auf Profiniveau, verstehe ich das, ja, dass du sagst, wenn ich eh schon auf dem Bock sitze und hier durch die Pampa fahre, ja, lass mich noch eine Stunde länger fahren, ja, und dann gehe ich abends nur noch schwimmen, in Anführungszeichen, und dann ist der Tag auch gut, ja, anstatt ich dieses 3-mal, wo du jedes Mal eine Pause dazwischen machen solltest, damit die Qualität stimmt, und dann wird es irgendwann stressig. geht dir ja der Tag aus am Ende, das kennst du ja.
Das stimmt, deswegen, also können wir gespannt sein, wie Lyle Sanders dann das dieses Jahr macht, beziehungsweise ja, wie er performt in den Rennen. Und ja, also wie gesagt, er hatte das ja schon vorher gesagt, dass das Norweger-Training nichts für ihn ist. Und das ist ja auch nicht für alle was, ne? Und auch Christian Blumenfeld und Gustav Iden müssen jetzt erstmal dieses Jahr wieder beweisen, dass das alles so richtig cool ist und dass das halt auch funktioniert, ja. Weil wir haben ja letztes Jahr auch gesehen, dass es nicht immer der Garant ist.
Nee, absolut nicht. Es ist immer ein Zusammenspiel von ganz vielen Systemen. Aber bei Lionel Sanders ist leider zu vermuten, dass es noch andere Ursachen gab, warum das Training bei ihm nicht auf die Langstrecke übersetzbar ist. Weil der hat auch noch ein Video rausgebracht, das war, glaube ich, aus dem Januar oder Februar. Das war ganz, ganz traurig. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da hat er über ein großes Blutbild gesprochen, was er hat im November anfertigen lassen und was ihm vor Augen geführt hat, dass er eigentlich kurz vor Diabetes steht. Und dann hat er reflektiert und gesagt, naja, ja, ich bin ja auch achtmal in der Nacht auf die Toilette gegangen zum Pinkeln. Alle Stunde. Und dadurch hat er ja auch schlecht geschlafen, weil mit Einschlafen dann wieder waren es eigentlich nur 8x45 Minuten mit Unterbrechung halt. Und manchmal hat er dann nachts noch genascht. Süßigkeiten.
Wirklich?
Ja.
Wie, also, so. Aber jetzt.
Und dann, du guck dir mal das Video an, du fällst komplett vom Glauben ab, weil der Typ ist ja eigentlich reflektiert und wissbegierig und hat sich in allen möglichen Themenbereichen weitergebildet. Aber seine Ernährung war wie von einem Zuckerjunkie totaler Crap. Und ich meine nicht so einen normalen Zuckerjunkie wie ich zum Beispiel, der gerne mal was Süßes isst, sondern der hat sich komplett zugeballert mit Carbs. Im Training hat er sich Carbs reingeballert von seinen Sponsoren, logisch. Nach dem Training hat er sich eine riesen Portion irgendwas mit Zucker und Carbs gemacht. Und dann ging das nächste Training, da hat er sich wieder alles reingehauen. Er meinte, selbst bei lockersten Einheiten hat er immer so 50, 60 Gramm Carbs die Stunde reingehauen. Ja, musste ja üben, musste ja dabei bleiben, weißt du? Aber der hat quasi faktisch aus dem, was er da gesagt hat, zugegeben, dass er eigentlich keinen Fettstoffwechsel kennt. Und dass er kurz vor Diabetes stand. So, und dann, das, was mich wirklich erschüttert hat, sein Fazit war, dass er es schaffen möchte, in Zukunft sich alleine ein Essen zu bereiten. So, und als etablierter Familienvater mit Mitte 40 fällst du vom Glauben ab, was der da gesagt hat. Sein Ziel ist, sich was selber zu kochen. Weil er hat auch beschrieben, normalerweise läuft es in Staaten so.
Ja, Staaten, nee, das wollte ja, ich sagen. Pass auf.
Ja, normalerweise läuft es in Staaten so. Er hat es beschrieben. Man redet abends, ey, ich koche heute, was willst du essen? Und dann holt man sein Handy raus und überlegt, wen man anruft. Pizzeria, asiatisch, irgendwas. Und man lässt sich alles bringen und liefern. Ja, und das hat er da quasi eingeräumt und gesagt, sich selber was kochen. Er geht in den Store und guckt nach echten Lebensmitteln. Herzlichen Glückwunsch, Lionel Sanders. Also da bin ich echt, da dachte ich, das ist nicht sein Ernst. Das kann nicht sein Ernst sein. Alle Welt redet über Fettstoffwechsel im Ironman und der hat es nicht mitbekommen?
Ja, aber er wird natürlich auch, also ich erinnere mich da auch jetzt an den Video von Loder vor 2 oder 3 Jahren, ich weiß gar nicht, ne, wo er halt auch, da gab es ja warte, jetzt wenn das Trainingslager losgeht, also das sollen die Altersklassenathleten auch machen, aber weißt du, da hat er sich beschwert, dass die Profis jeden Tag in ihrem Radtraining posten, dass sie Kuchen essen, ne? Da war er richtig sauer und hat gesagt, wer so eine Scheiße hier jeden Tag...
Weil es halt auch nicht stimmt.
Genau, weil wer so einen Schrott hier postet, immer Kuchen essen und die Athleten haben eine Verantwortung gegenüber allen.
Ja, so ist es. Es stimmt halt auch nicht. Du machst vielleicht auf deiner Königsetappe, auf deinem Long Ride am Ende eines Trainingslagers machst du einen Eisstopp oder einen Kuchenstopp, natürlich. Aber doch nicht jeden Tag, wenn du 2 bis 3 Stunden rumeierst, dann machst du doch keinen Kuchenstopp, seien wir mal ehrlich. Macht doch keiner.
Nee, definitiv nicht. Und das mit Sanders ist natürlich krass, aber das ist natürlich auch, was die Norweger, dann muss man auch kritisch fragen, ja, propagieren, ne? Immer Carbs rein ohne Ende. Und dann hier Red Bull, Fanta, irgendwelche Schokoriegel.
Ja,
Aber.
aber es ist auch viel Show dabei und ich glaube das nicht. Ja, also ich glaube, dass da auch gezieltes Carb-Periodisierung dabei ist, wie man es so schön neudeutsch nennt, ne? Und dass da auch mal Einheiten dabei sind, die ganz gezielt auf den Fettstoffwechsel abzielen. Aber ja, man kennt diese Bilder. Pizza am Morgen, Red Bull-Dose hier, Red Bull-Dose da. Das ist natürlich auch kein geiles Vorbild, wenn du da ehrlich bist, ne? Aber ich glaube, dass da auch ein bisschen ein falsches Bild suggeriert wird. Also da muss man kritisch bleiben, ne? Auch beim Zuschauen.
Ja, also ich kann auch, also jetzt mit der Sache, die wir jetzt hier gerade am Anfang beschrieben haben, also da Zucker ja auch ein Trigger ist, habe ich nochmal richtig, also ich esse auch gerne mal ein Honigbrötchen und so weiter, alles jetzt auf nahezu null runtergefahren. Die dunkle Schokolade ist mittlerweile bei 90%.
Oh
Also,
Gott, es staubt doch.
ja, Konrad, nee, Zucker ist der Feind für alles. Deswegen, der muss weg.
Ja, das ist richtig. Du hast vollkommen recht. Und die allermeisten von uns sind tatsächlich da auch einem Suchtmuster unterlegen. Aber man muss es in Schach halten, ja. Und es muss der schlaue Gedanke überwiegen. Also für den einen ist es das Intervallfasten, dass du dir vielleicht nur eine Mahlzeit am Morgen klemmst. Und erst gegen Mittag anfängst, dann hast du schon mal was gewonnen, ja, weil dann die Zeit, in der kein Kohlenhydratstoffwechsel vorrangig stattfindet im Körper, deutlich verlängert wird. Das kann für den einen oder anderen funktionieren, nicht für alle, vor allem nicht für Frauen, na, da muss man aufpassen mit dem nüchtern Trainieren, weil den Hormonhaushalt und so weiter ist ja eine komplexe Thematik, aber darauf achten und das Bewusstsein haben. Ja, das muss man. Und wer nachts 8-mal raus muss zum Pinkeln, der sollte bitte zum Arzt gehen. Das ist nicht normal. Auch nicht, wenn man Mitte 40 ist. Nicht normal.
Nicht normal, Konrad. Du hast ja vorhin erstmal gesagt, dass du reduziert trainiert hast, aber die Altersklassenathleten, die ich hier im Talk habe, die verfolgen natürlich auch stark dein Training auf Strava. Und die
Ah.
haben mir berichtet, dass du im Januar richtig durchgezogen hast.
Also richtig durchgezogen heißt, ich habe tatsächlich seit Anfang des Jahres meine Stunde am Tag im Durchschnitt geschafft. Ja, mal ist die Woche knapp unter 7 Stunden, mal ist sie knapp über 7 Stunden, aber ich bin im Durchschnitt bei 7 Stunden die Woche. Ja, das finde ich cool, das gefällt mir auch und ich merke auch, dass es in die richtige Richtung geht. Ich hatte jetzt leider einen kleinen Rückschlag. Die letzten 4 Wochen konnte ich nicht so gut laufen trainieren, weil ich nochmal eine kleine Rückenwarnung bekommen habe von meinem Körper. Ja, ich mache zwar regelmäßig meine Rückenschule, aber vielleicht ist das nicht fleißig genug gewesen. Vielleicht kann man da auch nochmal mehr machen oder die Übungen richtiger. Muss ich nochmal kritisch hinterfragen. Ja, es war halt im unteren Rücken blockiert und die Muskeln sind dann ja auch gleich alle fest, eher Gesäßmuskeln und. Naja, und dann weißt du nicht, was war zuerst? Sind es die Muskeln, die den Rücken verschoben haben, oder war es der Rücken, der die Muskeln triggert? Und dann rennst du da im Kreis. Zum Glück ging Radfahren immer, ja, weil du bist dann nach vorne gebeugt und ist für den unteren Rücken sehr entspannt. Schwimmen war mitunter schwierig, habe ich aber auch mal durchgezogen, trotz Rückenprobleme. Nur halt Laufen ist dann echt unmöglich. Wenn du da im unteren Rücken Schmerzen hast, dann kriegst du das nicht hin. Und das ist jetzt halbwegs überwunden, noch nicht ganz, ist in den letzten Zügen. Ja, und wenn ich das wieder stabil kriege, ja, dann kann ich fleißig weiter durchtrainieren und vielleicht dann auch den ein oder anderen Wettkampf gut bestreiten dieses Jahr.
Ja, also ich hoffe auf alle Fälle, wir sehen uns im Juli in Leipzig. Da können wir ja gucken, dass wir da beide fit sind. Ja.
Ah, da gibt es eine große, große Terminkollision. Ich bin noch am Überlegen, ob man das lösen kann. Aber am 27. Juli findet das ISTAF in Berlin statt, das Stadionfest, ja, was meine liebe Frau in der Regie quasi
Wie
organisiert.
konnte diese Überschneidung
Und
stattfinden?
Ja, ganz ehrlich, das ist der Weltkalender der Leichtathletik, der uns ein Schnippchen geschlagen hat, weil ursprünglich war es ja immer auf entweder Ende August oder Anfang September gelegt. Es geht nicht wegen irgendeiner EM oder WM. Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Auf jeden Fall, das ist kein freiwilliger Termin, weil der liegt auch in Berlin in den Ferien. Ist eigentlich völlig ungünstig. Aber es ist auf jeden Fall eine Challenge. Also, ob ich Leipzig starten kann, ist weit, weit offen. Das ist sehr, sehr schade. Eine Woche drauf bin ich Anfang August in Dresden gemeldet. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt.
Ja, wichtig in Sachsen und da dann die deutsche Meisterschaft. Wer ist deine Konkurrenz in der AK?
Genau.
Schon geguckt?
AK-Sprint. Na, ich nenne es mal die üblichen Verdächtigen. Wa? Wir wollen mal keine Namen erzählen hier. Aber wenn man sich die Liste anguckt, ich glaube, ich habe das Ganze ja schon mal vor 3 oder 4 Jahren in Berlin mitgemacht, als sie auch die Finals waren und der so ein Sprint-Triathlon in der AK gemacht worden ist. Da bin ich Dritter geworden und die zwei Kollegen, die vor mir waren, die sind, glaube ich, wieder gemeldet. Also es gibt eine Revanche.
Und ist es so, dass es jetzt schon ausgebucht ist oder können sich, also nur als Frage, gibt es dort irgendwelche Quali-Kriterien oder kannst du dich einfach melden und
Kann
dann.
sich einfach anmelden.
Okay.
Ist Altersklassensport. Ich glaube, da gibt es noch Plätze. Also wer Bock hat, ja, 3. August, The Finals in Dresden, wird eine schöne Sause.
Ja, also wie gesagt, in Dresden jetzt als Stadt, da mit der Bundesliga als Vorreiter. Auf alle Fälle eine richtig coole Kulisse und auch geil, dass die da jetzt im Triathlon vorankommen, in dem, was da leider vor ein paar Jahren mit Ironman halt nicht ganz so cool lief.
Ja, ich schaue mir das mal an. Ich gehe da mal halbwegs ergebnisoffen ran. Ansonsten ist Leipzig in meinem Herzen immer ein bisschen größer als Dresden. Aber das hat natürlich auch von meinem persönlichen Werdegang so die Grundlage logisch. Ja, nichts geht über Leipziger Triathlon. Das ist ja wohl mal klar. Kalle, ich habe noch eine kritische Frage. Lass mich den Bogen mal spannen. Ja, du hattest diesen Horrorunfall. Ja, wir brauchen nicht mehr drüber reden. Es ist allen bekannt. Danach hast du dich über ein Jahr, würde ich sagen, zurück ins Leben gekämpft und zurück in den Leistungssport gekämpft und hast dann auch ein paar sehr gute Ergebnisse letztes Jahr geliefert. Jetzt die Phase, die du beschrieben hast, von Herbst bis jetzt im Prinzip mit dieser Erkältung, der Grippe, dem Herzproblem, der Operation, der Reha, die du jetzt quasi noch. Naja, nicht Reha, aber kontrolliertes, reduziertes Training. Kommen da nicht manchmal die Zweifel, ob du das nochmal machen willst, bis auf das absolute Profiniveau, um dann deinen Traum mit Hawaii noch zu verfolgen? Oder gab es Momente, wo du gesagt hast, ich schmeiß hin. Ich mache jetzt einen Haken dran und mache Age-Grouper.
Die Age-Gruppe war ich nicht, aber also definitiv gibt es da Zweifel, weil die Sache, also ich habe mit vielen Leuten, die mir nahestehen, drüber gesprochen. Also ich habe mit meinem Trainer drüber gesprochen, der meinte, ah, vielleicht sendet der Körper auch Signale. Also einfach als Reflexion zu hinterfragen. Aber die Sache ist, also kurz zu der These ist, dass das mit der Sache mit jetzt war, mit dem Herz, das hätte man so und so machen müssen, egal für welchen Weg man sich entscheidet. Ne? Also, wie gesagt, es gibt relativ gute Studien, vor allen Dingen viele Biathleten haben das aktuell, auch jung mit 23, 24. So, um diese These einfach erstmal wegzunehmen, meistens ist es genetisch so. Aber ich hatte dann auch ein Gespräch mit jemand anders, der hat gesagt, so alle 7 oder 8 oder 9 Jahre ändert sich eventuell das Leben, das sind so Lebenszyklen, Lebensmuster und da muss man sich dann einfach selber kritisch hinterfragen, ist der Weg, auf dem ich bin, das war eigentlich eine gute Frage, doch der Weg der richtige oder den ich auch machen möchte. So, und die Sache ist, ich habe mir jetzt so ein bisschen so ein Zeitfenster gegeben, das hatte ich halt vorher nicht. Es gibt für mich jetzt so ein Zeitfenster, wann ist der Leistungssport zu Ende? Und dann ist er auch zu Ende. Und ob ich das Ziel erreicht habe oder nicht, ich hau alles noch mal in die Waagschale, weil ich halt einfach quasi, also wenn ich halt draußen bin und trainiere, habe ich halt einfach so viel Bock darauf, das macht mir so viel Laune, dass ich das noch mal machen will. So, und wenn das Ziel in dem Zeitfenster nicht erreicht ist, dann ist es so und dann macht man aber auch mal ein bisschen ruhiger. Und
Alles klar.
tritt gegen dich in der AK an.
Okay, ne, da muss ich aber noch ein bisschen üben, ne? Und du musst ein bisschen
Stopp,
weniger
stopp,
machen.
stopp, stopp, stopp. Konrad, AK-Sport, Riesenrespekt, muss man mal sagen. Keine Ahnung, 47 oder 49. Aber was der Kollege, der hier Marc Werner gerade im Laufen aus dem Hut zaubert, also das ist echt schon richtig stark.
Der läuft noch Bestzeiten, ich habe das verfolgt. Ist schon, also Shoutouts, Marc, das ist schon nicht so schlecht, ja. Also habe auch letztes Jahr ein Rennen gegen ihn verloren, da hat er mich überholt beim Laufen in Ferropolis beim Neuseenman. Also der ist schon sehr, sehr fit und Respekt natürlich und zeigt mir aber auch, dass immer noch was geht, ne? Also das ist nicht zu Ende, ne? Man kann an jeden Stellschrauben nochmal drehen. Aber nochmal zurück zu dir, Kalle. Also du hast dir einen Zeitstempel gesetzt. Das ist sinnvoll und absolut nachvollziehbar. Was ich verstehen kann, ist, dass du den Wunsch scheinbar in dir hast, noch einmal wirklich fit an der Linie zu stehen. Ja, weil das ist jetzt tatsächlich die letzten Jahre immer irgendwas gewesen. Das ist ja schon fast tragisch. Immer irgendwas. Ja, und dass du jetzt einmal ohne irgendwas in einer Form, von der du sagst, das ist es jetzt, das ist das, was ich drin habe, an der Linie stehst und mal guckst, was geht. Das kann ich nachvollziehen. Ja, das ist noch einmal auf dieses Ziel. Und wenn das dann nicht reicht, dann weißt du es wenigstens.
Ja, also wie gesagt, das Zeitfenster ist, also ich kann das ja auch offen sagen, das ist jetzt 3 Jahre so, ne? Das, und dann ist, ja. Vielleicht ist es auch weniger, das weiß ich nicht. Ne? Kann ja auch sein, dass du dann irgendwann bist wie Fares und sagst, okay, jetzt hast du dieses Rennen und fahrst dich irgendwann im Rennen. Was mache ich hier eigentlich? So.
Ja.
So, aber, und dann ist Schluss.
Ja, okay. Ich meine, klar, du willst ja auch irgendwie planen, ne? Die Tochter wächst heran, du guckst in dein Leben hinein. Und weißt ja, dass dieser Profisport nicht auf ewig geht. Das ist ja begrenzt biologisch.
Ja, und dann, dann sprichst du,
von daher,
das ist begrenzt. Und dann ist natürlich auch, ne, jetzt ist meine Tochter 1 Jahr und 4 Monate. Und da kann sie mich auch noch oft begleiten. Aber wenn sie 4 oder 5 ist, dann gibt es die Schulpflicht. Also ab 5 beziehungsweise 6, ne? So. Und dann ist es so, dann bist du halt oft weg, ne? Und das möchte ich halt nicht. Und dementsprechend ist das Zeitfenster einfach auch auf der Ebene gesetzt. Aber für mich ist das auch okay. Ich weiß auch, dass ich früher immer gesagt habe, als Kind bis 40 will ich durchziehen. Und das gucken wir mal, dass wir es hinkriegen.
Na, ich sag dir, 40 ist kein Alter, ne? Aber ich habe auch keinen Profisport gemacht. Von daher ist vielleicht am Ende der Verschleiß einen Tacken geringer. Ich kann dir auf jeden Fall den Altersklassensport oder wie auch immer man den bezeichnet, den Hobbysport, sehr empfehlen. Es macht Spaß trotzdem, obwohl man weiß, dass man nie sein wirklich biologisches Limit erreichen wird. Ja, dafür ist einfach das Zeitbudget, was man reinsteckt, zu klein. Aber dann muss man eben diesen Optimierungsgedanken verfolgen und sagen, für das, was ich reinstecke, will ich aber das Optimum rausholen. Und dann macht's Spaß. Weißt du, wenn du dann siehst, mit 7 Stunden die Woche, 1 Stunde am Tag, die berühmte Stunde am Tag, damit schaffe ich dieses und jenes Ziel, was ich mir gesteckt habe. Das ist zum Beispiel, das macht, das ist bei mir die Motivation.
Das soll es auch sein, also das war auch ein Riesengrund. Ich habe halt, also ich habe halt einfach auch keinen Bock, unfit zu sein, ne? Also wirklich, ich kann das nicht nachvollziehen. Also jetzt, also alle Altersklassen-Triathleten sind das nicht. Aber ich kann das nicht nachvollziehen, wenn man nicht in der Lage ist als Mensch, oder das ist für mich richtig schlimm, keine Ahnung, 5 Kilometer am Stück zu laufen oder im Winter mal langlaufen gehen. Ich will einfach fit sein und draußen irgendwie Sport machen können. So, und deswegen, ja, habe ich halt Bock, Gas zu geben und natürlich den Körper zu entwickeln. Und das ist ja das, was du auch gerade beschreibst. Diese 1 Stunde am Tag, die macht dich ja auch komplett fitter im ganzen Alltag, im ganzen Leben.
Das hofft man. Ja, manchmal sieht es nicht so aus, aber das ist die Theorie dahinter auf jeden Fall. In the long run macht es einen fitter, aber vielleicht für den Moment manchmal nicht. Aber klar, wir wissen, was gemeint ist. Und wer ein aktives Leben führt, dem wird das wahrscheinlich auch sein bis ans Ende seiner Tage so beibehalten. Ja, also ich sehe überhaupt gar keinen Grund, mich nicht mehr zu bewegen. Ja, also dieses, na gut, nehmen wir mal an, du hast dann wirklich immer Rückenschmerzen, dann wird es halt schwieriger. Dann musst du gucken, was noch geht. Ja, aber dann sitze ich halt nur noch auf dem Bock und fahre Fahrrad. Wenn das das Einzige ist, was geht, wird mir das bleiben. Irgendwas macht man immer. Ja, auf der Couch sitzen und Chips essen, das mache ich auch gerne mal, aber wirklich, das kann nicht das Leben sein.
Nee, kein Zucker, Konrad, kein Zucker.
Du bist so konsequent, ich beneide dich. Ich kann das nicht, aber ich versuche es hin und wieder mal.
Ja,
alles klar.
In dem Sinne,
Kalle,
danke für deine Zeit heute.
Ja, danke für deine Offenheit. Ich meine, das ist ja jetzt nicht wenig, ne? Über Herzprobleme und über ein perspektivisches Ende dieser Journey nachzudenken, aber trotzdem noch dieses eine große Ziel im Auge zu haben. Es bleibt spannend, Kalle. Ja? Sagen wir mal so, es bleibt spannend. Ansonsten, was du so an Nebenprojekten so verfolgst mit deinen Athleten, die du trainierst, auch spannend, verfolge ich weiter. Das ist auch sehr, sehr cooler Einblick hin und wieder.
Ja, danke auf alle Fälle, da geben wir auch Gas. Und der Triathlon bietet halt viele Facetten, wo man sich frei entfalten kann. Und da ja, ist natürlich in den letzten 3 Monaten ein bisschen mehr Zeit reingeflossen, weil man die Zeit natürlich effektiv nutzt, wenn man keine 25, 30 Stunden trainiert oder trainieren kann, was auch immer. Das wird dann vielleicht trotzdem ein bisschen ruhiger, aber wie du halt sagst, mittlerweile, denke ich, sind wir da ganz gut aufgestellt. Und bin da auch dankbar, dass ich quasi Leute habe wie Tim Rummeler und so weiter, die da in der Unterstützung echt stark sind, weil alleine würde ich das gar nicht mehr handeln.
Ist ein Prozess, logisch, sind viele beteiligt und am Ende kommt was raus, ja? Also du hast die Frequenz der Folgen gesteigert.
Das stimmt, ja. Aber ich bin auch jetzt noch dran, das ist mir wichtig, das, was du immer sagst, wirklich Know-how reinzubringen. Der Björn, die Aerodynamik-Folge kam richtig gut an, also habe ich viel Feedback zu bekommen. Demnächst haben wir Clemens Denkehardt, der am IAT die Schwimmer betreut, also nicht Triathleten auch,
Super.
Internationale Schwimmer. Dann kommt Björn nochmal, also ja, wir versuchen einfach wirklich jetzt auch hier noch ein bisschen mehr Know-how reinzubringen. Das klar, das Training bei Altersklassenathleten ist interessant, aber wirklich wissenschaftliches Know-how, wo jeder, der egal von welchem Level kommt, noch mal was mitnehmen kann, ist natürlich auch das Ziel. Und ja, da bleiben wir dran und versuchen uns breiter aufzustellen.
Kann ich dir auch versichern, ist auch spannend, also als Zuhörer. Ja, wenn jemand Know-how teilt, ist das immer super. Auch wenn man es niemals nachtrainieren würde, aber so zu wissen, wie es theoretisch, ja, ist schon gut.
Okay, ja, dann bleiben wir da dran. Danke, Konrad. Und in dem Sinne, dir gutes Gelegen weiterhin und wir halten uns auf dem Laufenden.
So machen wir das, Kalle. Und bleib schön gesund. Jetzt geht's nur noch nach oben.
Jetzt geht's nur noch nach oben, ja. In dem Sinne, Aloha.
Aloha, Kalle.